Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Freut mich, dass du hier bist.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder mal erbrechtlich zusammen sind.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, denn wir beginnen heute oder stürzen uns gleich in ein Kernthema des Erbrechts. Gleichsam im Zentrum stehend, nämlich der sogenannte wahre Wille des Erblassers. Wird, glaube ich, in der Bevölkerung oft missverstanden, denn der wahre Wille des Verstorbenen, den wir ja als Erblasser bezeichnen, der wahre Wille im Zeitpunkt des Todes interessiert typischerweise niemanden, denn wir brauchen ja eine letztwillige Verfügung, ein Testament, das gewissen Formerfordernissen zu entsprechen hat. Aber wenn dieses Testament vorliegt, von uns bejaht wird, dann geht's los, nicht wahr? Dann suchen wir nicht etwa nach dem Willen des Verstorbenen, sondern das Gesetz sagt sogar, eigentlich kurios, nach dem wahren Willen. Und vor dem Hintergrund vielleicht ein passender Einstieg in deiner Funktion als Gerichtskommissär, der ja bei jedem Todesfall der Bevölkerung als erstes gegenübertritt. Welche Rolle spielen da diese Testamente, der wahre Wille? Oder anders formuliert, was macht ihr da überhaupt?
Naja, wir sind ja natürlich als Gerichtskommissär im Verlassenschaftsverfahren nicht nur verpflichtet, letztwillige Verfügungen ihrer Form nach zu prüfen und darüber zu belehren, die Parteien, sondern wir müssen, und das kommt häufig vor, die Parteien auch anleiten und belehren über die Auslegung eines Testaments. Und da geht es natürlich, du hast jetzt eh schon einiges gesagt, aber da geht es natürlich auch darum, dass wir hinweisen auf die Andeutungstheorie, die ja im 553 ABGB durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 normiert wurde, auf die wir vielleicht an der Stelle auch hinweisen sollten. Es geht ja nicht nur um den wahren Erblasserwillen, sondern um den, der auch in der Verfügung entsprechend Andeutung findet. Und es ist unsere Aufgabe, um zu deiner Frage wieder zurückzukommen, unsere Aufgabe als Gerichtskommissär, nicht etwa zu einem Auslegungsergebnis zu kommen. Wir entscheiden ja nicht, wir können auch nicht entscheiden über die Auslegung einer Verfügung, das ist immer wichtig zu betonen, sondern wir müssen die Parteien anleiten, welche Auslegungsmöglichkeiten es denn gibt. Und da ist es auch wichtig, auf die gesetzlichen Zweifelsregeln, wenn denn welche relevant sind, im konkreten Fall hinzuweisen. Aber unbedingt auch immer darauf, dass natürlich der wahre Erblasserwille jeder Zweifelsregel vorrangig ist. Vorsicht ist jedenfalls geboten als Gerichtskommissär. Wir haben hier zurückhaltend vorzugehen.
Ja, ich finde ja eure Rolle überhaupt faszinierend, nicht wahr? Also jeder Verstorbene bekommt in Österreich an sich ein gerichtliches Verfahren, nicht wahr? Verlassenschaftsverfahren. Die Hinterbliebenen sehen den zuständigen Richter, die zuständige Richterin grundsätzlich nicht.
Ja,
die ist ja, die versteckt sich ja, die ist ja verborgen im Bezirksgericht. Ja. Und die hat eben euch, den zuständigen, den örtlich zuständigen Notar, gleichsam als Gehilfen, bitte du korrigierst mich, weil das ist ja deine Profession.
Also Gehilfe ist also, der ja, technisch also richtige
Organ,
Ausdruck.
Ja, also nicht, technisch ist nicht richtig.
Gerichtsorgan im funktionellen Sinn sind wir, ja.
Eigentlich eine extrem sensible, faszinierende Aufgabe. Mhm. Ist dein Eindruck, wie soll ich sagen, hast du manchmal auch den Eindruck, dass in der Bevölkerung diese Rolle des Gerichtskommissärs überhaupt verstanden wird? Nämlich, ja. Mein Eindruck ist in meiner Doppelfunktion oder Halbfunktion als Rechtsanwalt, dass sehr häufig tatsächlich die Laien, normale Menschen, den Worten des Gerichtskommissärs voll vertrauen. Also der Meinung sind, das, was der Notar sagt, das stimmt. Und wenn der Notar sagt, im Testament steht drinnen, mein ganzes Geld kriegt der Hupsi, dann sind das nur die Geldscheine und nicht auch das Wertpapierdepot mit 20 Millionen Guthaben.
Naja, also ich stimme dir in Folgendem zu. Es ist eine durchaus richtige Annahme, dass das, was der Notar sagt, auch stimmt oder jedenfalls stimmen sollte. Er hat ja immer korrekt und objektiv zu sein und alle Parteien entsprechend zu belehren. Aber natürlich darf er in der Belehrung wirklich nur zurückhaltend sein und dürfte niemals ein Auslegungsergebnis vorgeben. Also den Fall, den du jetzt schilderst, der Notar nimmt sich heraus in seiner Funktion als Gerichtskommissar, ich hoffe, das kommt in der Praxis nicht vor, ein Testament auszulegen und den Parteien sein Auslegungsergebnis zu offerieren, das wäre eine vollkommen falsche Vorgehensweise. Dessen hat sich der Gerichtskommissar jedenfalls zu enthalten.
Das bedeutet, du meinst, es ist eigentlich ein Gebot der Sorgfalt für den Notar, besonders darauf hinzuweisen, dass seine Hinweise ja eine hoffentlich möglichst überzeugende, aber sicherlich keine konstitutive Deutung, Vermutung sind.
Absolut. Und was du auch zu Beginn gesagt hast, ja, versteht die Bevölkerung, was die Notare als Gerichtskommissäre machen können, die das einordnen, hast du natürlich recht, von vornherein natürlich nicht. Das ist ja für einen Laien überhaupt nicht zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Und das muss man erkennen und daher als Gerichtskommissar auch wissen, dass es wichtig ist, zu Beginn eines Verlassenschaftsverfahrens diese Rollenverteilung zwischen dem Gericht und dem Gerichtskommissär deutlich zu machen und die Funktion und die Aufgaben des Gerichtskommissars, die Rolle des Gerichtskommissärs auch genau zu beschreiben, um genau das zu verhindern, was du zu Recht beschreibst, dass da vielleicht angenommen wird, ja, der Notar, die Notarin entscheidet da über die Auslegung oder auch über die Formgültigkeit eines Testaments. Da haben wir Erklärungsbedarf in jedem Verlassenschaftsverfahren, dem muss man, glaube ich, wirklich, das ist ganz wichtig, aktiv nachkommen.
Ja, ich meine, es ist ja das Gerichtskommissariat, das heißt, diese Struktur, die, ich weiß nicht, ich glaube, ein Spezifikum von Österreich ist, also die Deutschen kennen es jedenfalls nicht, oder im angloamerikanischen Raum ist es überhaupt ganz anders. Vielleicht auch, das ist auch irgendwie eine interessante Beobachtung, dass diese Regeln über den Übergang des Vermögens von Todes wegen sehr, sehr national verschieden sind.
Sehr unterschiedlich,
sehr, ja. Unterschiedlich sind. Und woran das liegt darüber, ja, könnte man forschen oder sich überlegen. Wahrscheinlich war es ja zu früheren Zeiten noch ein bisschen so die Polizisten, nicht wahr? Die Watchmen, ob auch alle Abgaben abgeführt werden, die frühere Erbschaftssteuer und so weiter, hat sich gewandelt. Und was ich aber sagen wollte, der besondere Vorzug dieser Institution ist sicherlich jener, dass er, wenn alles klappt, den Streit vermeidet, nicht wahr, der Notar. Der Notar hat die Möglichkeit, aber soll man auch jetzt nicht überbewerten, eine Einigung zu protokollieren, deren Grundlagen er mit den Parteien und mit seiner Sachkunde erarbeitet, richtig?
Ja, absolut richtig. Aber ich möchte es noch ein bisschen filetieren, was du jetzt gesagt hast, und unterscheiden. Das eine ist nämlich die Frage, wie kommt es zum Erbschaftserwerb, zum Erbschaftsübergang in einer Rechtsordnung? Und da haben wir das Spezifikum des Verlassenschaftsverfahrens, das es ja nicht so in jeder Rechtsordnung gibt. Und die zweite Frage ist, wer führt das Verlassenschaftsverfahren durch? Und ja, das ist eben über weite Strecken der Notar, die Notarin als Gerichtskommissär. Und daher muss man unterscheiden. Ich glaube, das Verlassenschaftsverfahren per se ist ein wichtiges Rechtsinstitut, das auf Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, Rechtsklarheit hingerichtet ist. Und durch die Gerichtskommissäre, die hier natürlich für die Justiz auch eine enorme Entlastungsfunktion haben, das war ja der Ursprungsgedanke auch der Einführung des Gerichtskommissariats in dieser Form. Die Notarinnen und Notarinnen haben hier natürlich eine besonders gute Möglichkeit, wirklich ausführlich zu belehren, das Verlassenschaftsverfahren intensiv zu führen und auf Einigung zwischen Parteien hinzuwirken. Also das verstärkt noch einmal das Gerichtskommissariat aus meiner Sicht, diese Rechtsfriedensfunktion des Verlassenschaftsverfahrens.
Ja, ist ja da von den Zahlen her unglaubliche Bedeutung. Ich habe das einmal recherchiert in Vorbereitung einer wissenschaftlichen Arbeit, mit der ich noch lange nicht fertig bin. Und zwar wollte ich wissen, wie viele Fälle, das heißt Todesfälle, werden eigentlich durch Richterspruch entschieden und wie viele Fälle, ich spreche jetzt nur von der Frage, wer ist der Erbe, das heißt die Frage des Erbrechts, wie viele Fälle werden ohne Richter gleichsam durch den Notar am Verhandlungstisch entschieden, frei nach dem Motto, wir werden keinen Richter brauchen. Und dazu gibt es tatsächlich Zahlen aus dem Justizministerium, also ich glaube, ich weiß nicht, in Österreich sterben so circa 85.000 im Jahr oder so ähnlich, kann ich mich dunkel erinnern. Davon sind natürlich auch Pi mal Daumen jetzt die Hälfte der Verlassenschaften ökonomisch irrelevant oder nicht vorhanden. Oder sagen wir gleich einmal zwei Drittel, reine Behauptung. Dann wären wir immerhin bei, ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Euro, wo es um was geht. Life-changing mitunter. Und da habe ich eben recherchiert, also im Justizministerium, pro Jahr 130, glaube ich, waren es Fälle, die durch den Richter entschieden werden.
Ja.
Das heißt, finde ich faszinierend, pro Richter maximal ein bis zwei Fälle im Jahr. Ja.
Also diese Statistik beweist wirklich diese wesentliche Funktion des Verlassenschaftsverfahrens in Kombination mit dem Gerichtskommissariat und zeigt wirklich, dass es hervorragend funktioniert. Ich glaube, es sind es über 98% der Verlassenschaftsverfahren, die ohne diesem Erbrechtsstreit völlig außerstreitig und ausschließlich über die Durchführung durch die Notarinnen und Notare abgeschlossen werden können.
Was auch wiederum interessant ist in diesem Zusammenhang, ist allerdings gerade zu unserem Thema, nämlich den Wahnwillen des Verstorbenen und dem Notar, der da jetzt erklärt, was er glaubt, dass im Testament der wahre Wille ist. Und dann gibt es ja auch, du hast das erwähnt, im Gesetz auch noch verschiedene Zweifelsregeln. Was bedeutet das Wort Geld im Zweifel und so weiter und so weiter. Und auch über die klärt er auf und auf Basis seiner Sachkunde, aufgrund dieser Zweifelsregeln und eben seinem Sprachverständnis bietet er wohl dann den Parteien eine Lösung an, die im besten Fall, in da bist du ausgerechnet 95% der Fälle, zu einem Vergleich führt. Gut, wir dürfen hier auch ein bisschen pointiert formulieren, ein Notar darf nicht vor Gericht vertreten. Das heißt, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wenn er daneben auch noch als Rechtsanwalt tätig war. Aber das bedeutet, dass ein Notar, der jetzt auf die Bevölkerung trifft, keine persönliche Erfahrung hat oder zumindest keine typisierte persönliche Erfahrung davon hat, was in einem potenziellen gerichtlichen Beweisverfahren ablaufen würde. Das heißt, wenn die Parteien ihm am Verhandlungstisch sagen, Herr Notar, bitte, danke, tschüss, schicken Sie den Akt zum Verlassenschaftsrichter, wir wollen das durch das Gericht ausstreiten. Und dann wird dieselbe Fragestellung, nämlich was war der wahre Wille des Verstorbenen, nicht mehr geklärt aufgrund der Urkunde und irgendwelcher Zweifelsregeln, sondern wenn die Streitparteien das tun und die Einvernahme von Zeugen beantragen, ja, dann treten eben vor dem Bezirksrichter, vor der Bezirksrichterin Zeugen auf, bla 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 bla, Beweisverfahren, Einvernahmen etc. Und am Ende, und das darf ich berichten, nach meiner anekdotischen Erfahrung als Rechtsanwalt, steht eigentlich in jedem Beschluss, kühn mitunter, von der Richterin festgestellt, im Rahmen der Feststellungen, was der wahre Wille des Verstorbenen gewesen sei. Und das ist insofern interessant, als ich noch nie eigentlich einen Fall erlebt habe, indem der Richter dann im Beschluss zur Erkenntnis gekommen ist, der wahre Wille lässt sich nicht feststellen, es kommt daher die Zweifelsregel B zur Anwendung, sondern in jedem Beschluss steht am Ende drinnen, der wahre Wille der Verstorbenen ist A oder B. Die Zweifelsregel braucht es nie. Finde ich faszinierend. Habe ich in meinem Berufsleben auch überhaupt über die Jahre erfahren, nämlich erfahren, Ich denke da an ein Büchlein, das ich geschrieben habe. Ich glaube, du kennst das auch. Altes Testament,
gelesen,
Neues Testament.
Vergnügen gelesen. Danke dir übrigens für dieses
Buch. Danke, Andreas. Buch
kann ich nur empfehlen.
Also, danke vielmals. Also für alle interessierten Kibitze unter Ihnen, worum geht es da? Nicht um Theologie, sondern um die Situation, dass mehrere letztwillige Verfügungen vorliegen nach dem Tod, unterschiedlichen Datums oder undatiert. Und man sich jetzt die Frage stellt, naja, welche letztwillige Verfügung verdrängt die andere? Und wenn
ja,
eben
dann
keine Widerrufsanordnung drin steht, dann kann man darüber streiten. Und da gibt es im ABGB, in unserem geliebten ABGB, herrliche Zweifelsregeln. Was passiert? Älteres Testament, jüngeres Testament, älteres Kodizil, jüngeres Kodizil, also heute würde man sagen, sonstige letztwillige Verfügungen. Details, 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 Paragraph 713 folgende. Und darüber habe ich als Assistent an der Universität, glaube ich, ein halbes Jahr überlegt und habe dieses wunderbare Buch geschrieben und habe in weiterer Folge in unzähligen Seminaren diese gloriosen Weisheiten eben berichtet und fühlte mich natürlich, wie soll ich sagen, besonders klug. Und dann viel, viel später, ich war viel älter, habe ich dann begonnen als Rechtsanwalt, nachdem ich zu diesem Beruf auch ausgebildet wurde, zu praktizieren. Das heißt, ich habe vor Gericht vertreten und habe eigentlich immer wieder gewartet, wann wird endlich mein Buch zitiert, wann entscheiden meine Überlegungen das Verfahren. Und über die Jahre habe ich bemerkt, in all jenen Fällen, die ich begleiten durfte, dass eigentlich meine Ausführungen in dem Buch vollkommen irrelevant waren, weil der Richter eben den wahren Willen im konkreten Fall festgestellt hat. Und daraufhin habe ich in den Seminaren, du warst dabei.
Die wir gemeinsam gehalten haben, ich kann mich erinnern.
Habe ich auch wieder irrsinnig wichtig gemacht und habe den Leuten gesagt, schaut's her, ich war so ein Narr und habe dieses Buch geschrieben. Bitte sagt zu euren Kindern, sie sollen sowas nie machen, denn das Buch ist sinnlos. Der wahre Wille wird ja dann immer vom Richter festgestellt. Sie brauchen die Zweifelsregeln nicht.
Ich habe dir damals schon widersprochen, Christian.
Kann mich nicht erinnern. Und dann, aber jetzt kommst du gleich wieder dran, eben auch wiederum. Einige Jahre später erhebe ich beim Justizministerium diese Fakten und dann fiel es mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen. Du hast 136 Fälle, wenn ich es jetzt so zuspitzen darf, in denen dies zutrifft, was ich gesagt habe. Die Zweifelsregeln sozusagen waren zu vergessen, denn der wahre Wille wurde festgestellt. Und du hast die anderen zigtausend Fälle, bei denen der Gerichtskommissär auf Grundlage der Zweifelsregeln beraten hat.
Naja, wobei ich da schon genauer sagen möchte, er berät ja nicht, beziehungsweise belehrt ja nicht aufgrund der Zweifelsregeln, sondern die muss er natürlich auch, auf die muss er auch hinweisen. Aber er sagt natürlich dazu, vorrangig geht es um den wahren Erblasserwillen. Und wenn Sie sich in ein Verfahren über das Erbrecht begeben, dann wird es eben ein Beweisverfahren geben und dann wird man sehen, was rauskommt. Aber ich glaube eben, und da, bei unseren gemeinsamen Testamentsseminaren damals, übrigens sollten wir wieder welche halten, Christian.
Ja, unbedingt.
Ja, habe ich dir damals gesagt, ich glaube nicht, dass diese Zweifelsregeln eben ganz umsonst sind, weil natürlich sind die dann doch von einer gewissen Kraft für diese Einigungssituation. Und ich glaube schon, dass die sich dann oft eben im außerstreitigen Weg, insofern in der Einigung der Parteien, wie du es jetzt eh schon gesagt hast, durchsetzen. Aber ich hätte auch noch die Frage an dich als...
Na Moment, ich will dich nicht unterbrechen,
ja, aber
jetzt bringe ich es auf den Punkt. Das heißt, mich berührt nämlich jetzt gedanklich mein Buch. Das heißt, mein Büchlein, mein Brevier, das ist eigentlich super wichtig für einen Teil der Fälle, aber man darf sich nicht blenden lassen und muss immer prüfen, die Alternative im konkreten Fall ist die gerichtliche Klärung des wahren Willens sinnvoll oder aussichtsreicher für meine Position. Das ist jetzt dann ein bisschen ein Spannungsverhältnis, glaube ich, in der Praxis, weil was brauchst du dann, wenn du jemanden berätst? Du musst natürlich in gewisser Weise das Beweisverfahren antizipieren können. Ja. Also du musst natürlich schon Erfahrungswerte haben und dem Klienten oder dem Rechtssuchenden erklären, was passiert eigentlich, wenn sie keinen Zeugen haben? Sie haben überhaupt niemanden, weil sie die Verstorbene seit 30 Jahren nicht gesehen haben und die Gegenseite hatte in den letzten 40 Jahren immer Kontakt mit der Verstorbenen. In der Situation zum Beispiel ist es leider nicht unwahrscheinlich, dass im Zusammenhang mit dem späteren Prozess dann plötzlich Zeugen genannt werden von der gegnerischen Partei, die einen bestimmten Willen zu beweisen sucht, die sie noch nie gekannt haben. Und die halt dann dem Richter, wenn man so will, berichten, was der wahre Wille war. Ganz speziell die Situation, und ich glaube, das muss man hervorheben, jene letztwilligen Verfügungen, die von einem Notar oder Rechtsanwalt begleitet wurden. Denn bei derartigen Verfügungen ist unter Umständen, könnte zumindest damit zu rechnen, die Aussage dieses Rechtsberaters zu Lebenden von spielentscheidender Bedeutung.
Ja, das macht im Übrigen auch ein Testament, das durch einen Rechtsanwalt oder Notar errichtet wurde, noch einmal zusätzlich zu einem besonders wertvollen Instrument, weil man eben später, und das muss man wissen als Testator, potenziell jemanden haben wird, nämlich diesen Testamentsverfasser, der im Sinne des wahren Erblasserwillens aussagen wird können. Und insofern ist so ein Testament auch aus diesem Grund schon ein stärkeres, besseres Testament, als das irgendwie im privaten Bereich oder selbst eigenhändig errichtete Testament.
Ja, also eigenhändige Testamente ohne Rechtsberatung sind gerade im Zusammenhang mit unserem Thema heute natürlich ein Desaster. Ich betone es, ein Desaster. Es ist für einen Laien gleichsam unmöglich, die Mehrdeutigkeit der Sprache, der rechtlichen Begriffe einzufangen. Und selbst wenn man einen Rechtsberater beizieht, treffe ich zumindest durchaus bisweilen auf Testamente, die nach wie vor unklar sind, trotz der Beteiligung des Rechtsberaters. Bleiben wir doch kurz bei der Fragestellung, weil du das so wunderbar akzentuiert hast, nämlich jetzt mit Blick auf unsere Kollegen als Notare und Rechtsanwälte. Eigentlich sollten die nicht nur bemüht sein, ein möglichst klares Testament zu verfassen, würde ich meinen, sondern sich auch schon bewusst sein und antizipieren, dass doch eigentlich sie, und das ist positiv gemeint, die zentrale Auskunftsperson sein sollten, müssten. Ich denke nämlich dabei vor allem an die erheblichen Kosten, die eine gerichtliche Klärung des wahren Willens mit sich bringt. Nicht? Also das, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, machen wir ein anderes Mal, aber Prozesse führen in Österreich, Zivilprozesse führen, ist extrem teuer und bisweilen dann wohl auch schmerzhaft für die Beteiligten, wenn sie erkennen, wir führen hier eigentlich nur einen Prozess wegen Unklarheiten in Formulierungen, die vermieden werden könnten. Und daran anknüpfend an dich die Frage, wie hältst du es eigentlich mit der Idee, als Berater bei der Richtung einer letztwilligen Verfügung, eines Testaments, diese potenzielle Zeugenstellung gleichsam sichtbar zu machen, indem im Testament festgehalten wird, dass die Verschwiegenheitspflicht des Rechtsberaters hiermit aufgehoben wird, dass er entbunden wird. Natürlich in Verbindung mit der ausdrücklichen Nennung. Ich lege offen, ich mache das immer. Also da steht drinnen,
finde ich sehr interessant,
der Rabel hat beraten, dort findet ihr ihn.
Ja.
Nur damit es nachher keine Zweifel gibt, weil das ist juristisch eigentlich eine spannende Frage, ist nicht so eindeutig geregelt, diese Geschichte mit der Verschwiegenheit, nicht wahr? Nach dem Tod, da mühen wir uns auch mit jüngeren OGH-Entscheidungen herum. Stichwort, darf der beratende Notar Aussagen treffen zur Frage der Testierfähigkeit? Spannende OGH-Entscheidungen, aber unter uns gesagt, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, es muss schlicht und einfach im Testament der von der Verschwiegenheit entbunden werden, dann gibt es diese Fragestellung.
Ja, ich finde das sehr spannend. Es ist natürlich die Aufgabe des Testamentserrichters, den letzten Willen, den wahren Erblasserwillen übrigens zunächst einmal zu erkennen, dann optimal umzusetzen und ein möglichst geringes Maß an Auslegungsbedürftigkeit zu erreichen. Aber du wirst immer noch das Thema haben können, dass sich Auslegungsfragen stellen, dass sich später der Erblasserwille in dem einen oder anderen Punkt vielleicht als unklar, als strittig darstellt. Und was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend und finde das toll, dass du das in deinen Testamenten machst. Diese Entbindung von der Verschwiegenheit im Testament selbst platzieren. Das mache ich nicht, aber du gibst mir deine wertvolle Anregung. Ich lerne gerade dazu. Das ist ja auch immer Sinn und Zweck unserer Dialoge, dass wir beide...
Gibt es da irgendeinen Grund für die Scheu? Oder ist das
nein. Ich habe das separat gemacht, aber ich werde darüber nachdenken, das sage ich jetzt ganz spontan, das in Zukunft so zu halten wie offenbar du, und zwar mit folgender Überlegung, und das ist gleichzeitig die positive Würdigung deiner Handhabe, nämlich erstens, die Entbindung von der Verschwiegenheit schafft natürlich diese nötige Klarheit, ich darf aussagen über den Testamentserrichtungsvorgang, über die Gespräche, über den dann Erblasserwillen letzten Endes. Das wäre zwar möglicherweise, du hast schon OGH-Entscheidungen angesprochen, im Endeffekt auch ohne Entbindung denkbar. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen OGH-Entscheidungen zu sprechen kommen, aber die Klarheit schafft man. Aber durch die Platzierung der Entbindung im Testament kommt ja noch etwas Zweites Positives hinzu, dass nämlich das Testament für sich schon zeigt, dass es diesen Testamentserrichter als Zeugen gibt und daher von Anfang an im Beginn des Verlassenschaftsverfahrens den Parteien bewusst ist, das ist, wenn du so willst, ein besonders starkes, gut klärbares Testament. Wir können jetzt schon, wo wir noch im außerstreitigen Verlassenschaftsverfahren sind, diesen Testamentserrichter befragen. Weil wenn ich das nicht im Testament platziere, dann würde die allfällige Entbindung ja erst im Verfahren über das Erbrecht bekannt werden möglicherweise, wenn dann der Notar oder der Rechtsanwalt geladen wird als Zeuge und dann dort sagt, ja, ich bin entbunden von der Verschwiegenheit. Insofern die Platzierung im Testament schafft wirklich die Möglichkeit der Klärung im außerstreitigen Verlassenschaftsverfahren.
Was mich jetzt sehr immer umtreibt, ist immer dieses Gefühl, wie soll ich sagen, das Mitgefühl, für die Menschen, einfach auch mit Blick auf vermeidbare Kosten. Denn der Hinweis, ja, dann kann er eben, jetzt, dann wird die Entbindung stattfinden in der Verhandlung, im Zuge derer dieser Notar und Anwalt als Zeuge geladen wird. Aber das ist ja typischerweise nicht die erste Verhandlung oder nie. Und es geht dieser Verhandlung typischerweise ein oder vielleicht sogar zwei Schriftsätze voraus. Und jetzt muss man wissen, wie gesagt, nicht ins Detail gehend, dass das Rechtsanwaltstarifgesetz für jeden Gerichtsakt, so nenne ich es mal, Verfahrensakt, für jeden Schriftsatz und für jede Beweistagsatzung oder Tagsatzung vor dem Gericht dann zu den entsprechenden Kosten führt. Will heißen, du hast einen Schriftsatz, zweiten Schriftsatz, erste Verhandlung und dann erst kommt der Notar oder der Rechtsanwalt und im extremsten Fall sitzt der dann dort und sagt, endlich darf ich reden, ja, ich bin entbunden. Der Richter zückt sein Diktiergerät und sagt, bitte, ich höre zu, aber reden Sie nicht zu schnell. Und dann kann ich, also solche Fälle habe ich natürlich schon erlebt, und dann sieht sich da das Parteienvertreter dort und weiß natürlich schon, was später im Beschluss stehen wird über den wahren Willen. Denn wer könnte ein besseres Beweismittel sein als der Berater bei der letztwilligen Verfügung? Und wie gesagt, das machen wir im Vorfeld. Brauchen wir gar kein gerichtliches Verfahren.
Nicht nur kostenschonend, wenn ich das kurz einwerfen darf, sondern man darf, glaube ich, auch nicht übersehen, dass bei einem so späten Zeitpunkt möglicherweise ganz praktisch gesprochen auch schon die Fronten verhärtet sind. Ja?
Furchtbar.
Da tut sich ja vieles, bis wir dann einmal bei diesem Tagsatzungstermin sind. Das heißt, je früher es hier Klarheit geben kann, desto mehr spare ich nicht nur Kosten und Zeit, sondern komme auch leichterer zu einer Einigung.
Und bedenke, es ist ja auch für diesen Testamentserrichter, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für meinen Vorschlag, das ins Testament zu schreiben. Aber es ist auch für den Verfasser viel angenehmer, weil eben bis zu seinen klärenden Worten als Zeuge, wenn man so will, eben nicht diese Kosten entstanden sind, die ja die Leute verärgern, verständlicherweise. Und ich hatte mal das Glück, dass, da habe ich vertreten in einem Fall, ein Testament errichtet, ich weiß nicht, von Notar oder Rechtsanwalt, ist auch ganz unbedeutend, und da stand eben drinnen, das Wertpapierdepot bei der, was weiß ich, XY-Bank und die sonstigen Gelder bekommt der Andreas als Vermächtnisnehmer. Gut, also ein Vermächtnis. Und es war nun so, dass die Dame bei dieser Bank in Österreich dieses Wertpapierdepot hatte, da waren, ich weiß nicht was, 200.000 Euro drauf, die sonstigen Gelder, wenn man jetzt das Girokonto auch noch dazu zählt, waren halt 2.000 Euro. Und sie hatte in der Schweiz auch noch ein Depot über 10 Millionen Euro. Und die Erben, welche dieses Vermächtnis zahlen, leisten sollten, erklärten mit Blick auf den Wortlaut dieser Verfügung, von der Schweiz steht da nichts drinnen. Die kriegt das österreichische Wertpapierdepot und die Portsquetschken auf dem Konto. Also der Unterschied waren also 10 Millionen. Nicht? Und ja, man hat sich angeschaut und ich habe vertreten die Vermächtnisnehmerin, also die gern die 10 Millionen aus der Schweiz auch gehabt hätte. Ja. Und habe dem Gegenvertreter, netter Kollege, vorgeschlagen, Herr Kollege, was ist los? Wie schaut es aus? Wir gehen, bevor wir noch vor Gericht streiten, gemeinsam zum Testamentsrichter, was wir auch getan haben. Und dann sind wir dort, anmarschiert, nicht? Und sind wir dort hingesetzt vor ihm. Er hat das sehr theatralisch gemacht, ein beeindruckender Kollege. Er hat gewartet, bis wir ruhig sitzen, hat das Testament aufgeschlagen und dann hat er erklärt, er kann ganz genau sagen, was damals war. In seinem Handakt hat er einen Aktenvermerk, die Dame hatte so Angst vor der Steuer und vor irgendwelchen Steuerbehörden und er durfte explizit das Schweizer Depot nicht nennen, aber selbstverständlich waren alle Gelder gemeint. Nicht? Und das war in dem Fall also ein Unterschied von 10 Millionen Euro. Klar war das nicht bindend, muss man jetzt dazu sagen. Natürlich hätte der Gegenvertreter auch sagen können, Herr Notar, wir werden uns vor Gericht sehen, jetzt habe ich doch gesagt, dass Herr Notar war, Sie werden vor Gericht aussagen müssen als Zeuge, weil ich glaube Ihnen da halt nicht. Nur das hat er natürlich nicht getan, weil er wusste, ich meine, wie soll ich sagen.
Zeuge.
Außerdem, das war natürlich die Wahrheit, weil der Notar war ja völlig unbefangen und neutral. Und es war dem Notar auch sichtlich, in dem Fall hochinteressant, unangenehm, dass er dieses unklare Testament machen musste.
Na, die Formulierung ist ja unglaublich.
Ja, er musste
dieses. Aber er hätte es auch mit dir der Vorgabe wesentlich deutlicher formulieren können.
Ja, ja, aber bei den Notaren, das ist immer nicht kritisch, immer nicht kritisch. Ja, aber das war so ein Fall. Honorar natürlich, was weiß ich, Stundensatzvereinbarung, ein paar Mücken. Hätten wir den Prozess geführt, wäre allein in der ersten Verhandlung nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz wären mehrere tausend Euro entstanden fürs Hallo sagen und gibt es Vergleichsbemühungen, ja oder nein.
Ja, ja.
Das konnte man alles abfedern. Ja, also der wahre Wille des Verstorbenen, hochspannend. Hochspannend. Und wenn ich da an die Erfahrung jetzt vor Gericht denke, wenn kein Rechtsanwalt beteiligt ist, das haben wir vielleicht zu wenig akzentuiert, oder ein Notar beteiligt ist bei der Verfassung des letzten Willens, sondern unser Verstorbener, unsere Verstorbene, typischerweise knausrig oder im Internet hat es gegoogelt oder irgendeinen Kurs gemacht, das selber verfasst hat, eigenhändig geschrieben und unterschrieben, eine zutreffende Form, wunderbar gültig, aber unklare Formulierungen, dann ist das eine Geldvernichtungsmaschinerie. Du kannst nicht vorhersehen, wie was in so einem Gerichtsverfahren im Rahmen des Beweisverfahrens herauskommt. Stelle ich mir auch ganz delikat und schwierig vor mit Blick auf den Gerichtskommissär. Was er da, also da sollte man, glaube ich, ich meine, ich bin kein Notar und sollte zurückhaltend sein, aber da empfehle ich tatsächlich äußerste Zurückhaltung mit so Behauptungen, was irgendwelche Begriffe bedeuten.
Ja, absolut, nicht? Bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Und das muss man dazu sagen, ich meine, diese eigenhändigen Testamente, die Unklarheiten in sich tragen, die kommen so häufig vor. Ich würde fast sagen, es gibt kaum ein eigenhändiges Testament, wenn es über eine einfachste Erbeinsetzung hinausgeht, wo sich nicht irgendwelche Auslegungsfragen stellen. Und das Glück solcher Testamente ist manchmal nur, dass es Einigkeit und Frieden und gute Verhältnisse in der Familie oder unter den Begünstigten gibt und das nicht ausartet. Aber du wirst kaum ein eigenhändiges Testament finden, das nicht in Wahrheit unklar ist, das Zweifel hat und das Streit nach sich ziehen könnte. Also das, du hast es zu Beginn schon gesagt und ich möchte es nochmal unterstreichen, sowas darf man nicht machen.
Vor allem, weil ja die Rechtsberatung, finde ich, aber vielleicht bin ich da zu vorlaut, die Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Errichtung einer letztlichen Verfügung leider viel zu günstig ist. Unter Anführungszeichen aus der Sicht der Bevölkerung eigentlich enorm günstig ist. Das heißt, diese Vermeidung von Kosten ist total irrational bzw. gründet sich auf eine Fehlinformation, denn die, wie soll ich sagen, das ist ja nicht aber 2, 3, 4, 5 Stunden Aufwand des Rechtsberaters, bei komplexen Testamenten natürlich mehr, aber die vermeiden ja enorme potenzielle Folgekosten.
Ja. Ein unglaublicher Wert. Ich meine, wenn man das nur bedenkt, so ein Paket, so ein Testamentspaket, das wir machen, wo wir ausführlich besprechen, das Testament inhaltlich optimal gestalten, wo auch gesichert ist, dass es formgültig ist. Das muss man alles sehen. Das sind ja alles die einzelnen Bausteine, die ein enormer Wert sind für den Testator, die Testatorin. Bis hin auch das sollte man erwähnen, zur sicheren Verwahrung beim Rechtsanwalt oder beim Notar.
Ja, das ist ja unumgänglich.
Registrierung im zentralen Testamentsregister.
Also das nicht selten, ich vermute, wenn sie zu Hause verwahrt werden.
Ich sage das den Testatoren immer, das klingt, die Verwahrung, die Frage der Verwahrung nach einem Testament klingt nach einer banalen Frage, ist es auch, aber ist von so unfassbar erheblicher Bedeutung, weil wir das ja auch aus vielen Verlassenschaftsverfahren kennen, wo es dann heißt, na, da gab es ein Testament oder wo ist das Testament? Und man kann ja als Testator, wenn man es selbst verwahrt, das Testament, eigentlich nur alles falsch machen.
Absolut. Nicht?
Entweder liegt es irgendwo offen herum und dann weiß man nicht, was damit passiert, oder man versteckt so gut, dass es dann nicht einmal der Gerichtskommissär finden wird. Nicht? Und die sichere Verwahrung beim Rechtsanwalt, beim Notar in Kombination mit der Registrierung im zentralen Testamentsregister, allein das ist ja schon ein ungeheurer Wert dieser professionellen Testamentsregister.
Der sollte es aber dann nicht verlieren.
Das kommt nicht vor.
Du wirst lachen. Alles kommt vor. Also ich habe jetzt zuletzt einen Fall, da war das ein uraltes Testament. Das ist Jahrzehnte alt, registriert beim schon lange Verstorbenen, wem auch immer. Und ja, im Testamentsregister scheint es auf, das Original ist nicht zu finden, existiert nicht, sehr unangenehm. Gott sei Dank gibt es eine Kopie, was uns Gelegenheit ergibt, an dieser Stelle daran zu erinnern, was vielleicht auch nicht alle wissen, dass man auch auf Grundlage einer Kopie erben kann oder Rechte erwerben kann. Man muss allerdings beweisen, dass der Verlust des Originals nicht auf den Widerrufswillen des Verstorbenen zurückzuführen ist.
721 BGB, ja. Ja. Wichtig darauf hinzuweisen, kommt immer wieder vor. Aber nur zu deinem Fall.
Ich habe nicht gesagt, ob es ein Notar war oder Rechtsanwalt.
Unabhängig davon wissen wir nicht, ob das Testament verloren gegangen ist oder ob man vergessen hat, die Registrierung zu löschen.
Absolut, nein, man weiß es
nicht. Also wir wissen es nicht.
Wir wissen nicht, man weiß nichts. Ja. Und vor allem, das sind eben diese Vorgänge, die sehr, sehr lange zurückliegen, sind natürlich besonders schmerzhaft jetzt für die Bevölkerung, weil das versteht natürlich kein Mensch.
Aber ich glaube, wir können festhalten, wenn ein Testament verwahrt ist bei einem Rechtsanwalt oder Notar, dann ist das sicher. Also mir ist das weder selbstverständlich bei mir noch bei irgendwelchen Kollegen in den letzten vielen Jahren jemals vorgekommen.
Naja, weißt du, zu mir kommen ja die exotischen Fälle.
Und das war der einzige Fall, der dir untergekommen ist.
Wenn ich jetzt laut drüber nachdenke, gab es auch einen zweiten, ja.
Aber wir wissen in beiden Fällen nicht, ob das Testament verloren gegangen ist oder ob das nur ein Registrierungsfehler war. Das kann vielleicht einmal passieren. Ja. Sollte auch nicht
der Fall sein. Sollte natürlich nie passieren. Also wir sprechen auch über Dinge, die eigentlich nie passieren. So kann man sie auch irgendwie zuspitzen. Genau. Sollte nicht unangenehm sein, lieber Adrian. Nein, das ist ja der Zweck unserer Zusammenkunft.
Nein, ich möchte da nur nicht verunsichern.
Ja, das gibt keinen Grund zu verunsichern. Außerdem. Eben. Wir wollen ja auch dazulernen und man lernt nur dazu, wenn man den Pfad des Üblichen, auch verlässt und die Sache irgendwie mit einer gewissen Distanz beurteilt. Na gut, wahrer Wille, wir haben ja einiges erarbeitet. Wir haben, glaube ich, einige durchaus Hinweise geliefert, die vielleicht nicht allseits bekannt sind oder neue Zugänge, das hoffe ich jedenfalls. Würde dir noch zur Abrundung irgendetwas einfallen, was wir den Leuten mitgeben
können? Naja, lass uns einmal noch, wir haben es ja jetzt beleuchtet, sowohl aus der Ex-Post-Perspektive, Gerichtskommissar Anwalt, aber auch schon aus der Ex-Ante-Perspektive, wie gehe ich mit dem wahren Erblasserwillen als Testamentsrichter um? Aber da möchte ich vielleicht dann doch noch einmal ansetzen, weil das ist ja schon eine besondere Herausforderung für den Testamentsrichter, den Willen des Testators optimal im Testament umzusetzen. Und ich möchte noch einen Schritt voranmachen, nämlich zunächst einmal den Willen zu erkunden. Das heißt, da braucht es ja ein ganz, ganz gutes, intensives Gespräch, gerade bei komplexeren Angelegenheiten mit dem Testator. Was ist denn eigentlich der Wille? Das liegt nicht oftmals jedenfalls nicht sofort auf dem Tisch, was der eigentlich will, sondern man muss den erarbeiten und noch mehr, man muss oft auch anregen und anleiten, dass er sich erst richtig entwickelt, der Wille des Testators. Und ich glaube, das gehört schon auch dazu, gerade bei einer Testamentsrichtung, natürlich in vielen Bereichen in der Rechtsberatung, dass wir sehr gut sind in dieser Gesprächsführung, dass man auch ein gewisses Maß an Empathie hat, dass man sich einlässt auf den Dialog, dass man zuhört, dass man versteht. Und erst dann kann gut klar werden, was der Testator oft will. Und ich habe manchmal die Situation, auch bei der Testamentsrichtung, dass Menschen zu mir kommen, die noch gar nicht genau wissen, was sie wollen. Die vielleicht wissen, was sie nicht wollen, die dann das Gespräch brauchen, um erst in einen Willensbildungsprozess zu kommen. Oder die oft auch erst, ganz klar gesagt, Rechtsbelehrung, Rechtsberatung, Kenntnis über rechtliche Möglichkeiten brauchen, um darauf aufbauend überhaupt einen Willen zu entwickeln.
Naja, also ich kann dir natürlich nur vorbehaltlos zustimmen. Es ist auch eine brandgefährliche, schwierige Aufgabe. Wird möglicherweise von manchen unterschätzt, die Testamentsberatung. Enorm schwierig. Schon die Erkundung auch, was der überhaupt oder die für ein Vermögen hat. Welche Aspekte es allenfalls zu beleuchten gibt. Stichwort, soll man nicht auch fragen, ob es Lebensversicherungsverträge gibt?
Man sollte.
Man sollte, empfehlen wir. Denn in aller Regel sind die Begünstigungen diesen Lebensversicherungen widerruflich änderbar und, darauf kommt ja auch ein normaler Mensch nicht ohne weiteres, eine testamentarische Anordnung, die da lautete, ich widerrufe sämtliche meine früheren Verfügungen, mein Alleinerbe ist der Habakuk, könnte und würde wohl dann so gedeutet werden, dass jetzt dann auch der Habakuk der Begünstigte aus der Lebensversicherung ist.
Ja.
Also wird, weiß nicht, ob das alle Intus haben. Zweiter Aspekt, brandgefährlich. Mitunter, ich meine, wir zwei sind möglicherweise in einer doch ein bisschen Luxusposition, gibt es Mandanten, Klienten, was man mir erzählt, die besonders aufs Geld schauen. Und die wollen ein schnelles Testament und die wollen keine Beratung. Und ich glaube, das ist auch brandgefährlich. Ja? Weil
recht,
späterhin wirst du ja als Testamentsberater mit deiner Sorgfalt trocken festgehalten, sorgfältige Beratung, objektiver Sorgfaltsmaßstab. und dann erfährst du, hoppala, was, das war gar kein armes Murterl, sondern die hatte 15 Millionen und jetzt gibt es einen Streit über dieses Testament und irgendwie Leute beschweren sich bei mir. Also äußerst unangenehm. Wie hältst du das eigentlich?
Das ist sehr, tatsächlich schwierig.
Fragst du nach? Dokumentierst du?
Ja. Also ich frage nach, ich dokumentiere. Aber natürlich gibt es manchmal wirklich die Situation, dass ein Testator nicht wirklich bereit ist, im Detail darüber zu sprechen. Der sagte, ich weiß eh schon, müssen mir alles nicht erklären, ich weiß schon, was ich will, bitte schreiben Sie das nur so. Und da muss man dann aber schon klar sagen, das ist in meinem Leistungsspektrum nicht drinnen, dass ich über Diktat sozusagen ein Testament schreibe. Es muss der Testator in einem gewissen Maße bereit sein, mit mir zu sprechen. Ich habe, jedenfalls ich halte so, einen gewissen Abklärungsbedarf und einen Belehrungs- und Beratungsbedarf, den ich jedenfalls in jedem Gespräch decke. Es gibt natürlich Fälle, die tatsächlich sehr einfach sind und wo man das dann auch sehr kurz halten kann, das wirst du auch kennen. Aber ich glaube, das ist jedenfalls notwendig. Ich lasse das von mir richtete Testament nicht ohne Besprechung mir von dem Testator diktieren.
Ja, ich meine, du hast ja auch erwähnt, und das kann ich auch nur zumindest zweimal unterstreichen, dass erst die Belehrung und die nähere Deutung des Rechts die Vorstellungen des Mandanten ja auch modifiziert. Mhm. Denn immer mehr, was ich ja toll finde, kommen irgendwie vorinformiert zur Beratung, was weiß ich, im Internet und so weiter. Und haben dann auch schon zum Teil konkrete Vorstellungen. Für mich ein Klassiker ist jener, ich weiß nicht, der Wunsch der Enterbung oder der Pflichtteilsminderung gegenüber irgendeinem Kind, das also aus der Sicht des Verstorbenen skandalös agiert hat oder keinerlei Nahebeziehung hat in den letzten 20 Jahren. Und in der Konstellation ist den allermeisten Mandanten oder allen völlig unbewusst, dass man dabei natürlich klären muss, ob dieser Bösewicht vielleicht selbst Kinder hat, denn an jene würde diese Quote oder dieser Pflichtteil, den man da entzieht, dann gehen. Das wissen die meisten nicht.
Hast du vollkommen recht.
Die glauben, der Testament selber kriegt.
Die Enterbungswünsche sind durchaus häufig und nach genauer Beratung plötzlich nicht mehr vorhanden. Es bleiben dann nur wenige Fälle über, wo dann doch trotzdem die Enterbung angeordnet wird. Aber du hast doch in dem Zusammenhang die Pflichtteilsminderung angesprochen. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Gehen wir nicht ins Detail.
Das sollten wir mal auch. Aber was es da an unklaren rechtlichen Folgen einer Pflichtteilsminderung gibt, ist eigentlich sagenhaft. Und wenn man sich damit einmal auseinandersetzt, ist in vielen Fällen schon fraglich, ob man so eine Pflichtteilsminderung überhaupt anordnen sollte. Aber das werden wir vielleicht
einmal besprechen. Redst du bei mir offene Türen, das werden wir besprechen. Und ein Rat, ein Tipp ist im Zusammenhang mit der Beratung eben ganz konkret zu antizipieren und zu erklären, wie wird im Streitfall diese Frage geklärt? Es wird geklagt, Ihr geliebter Testamentserbe. Von wem? Ach, von plötzlich möglicherweise zweien oder bei dieser Pflichtteilsminderung gar vielleicht dreien Parteien. Aha, und hat er dann was davon? Nein, er hat von dem Verfahren eben gar nichts, wenn es Repräsentanten gibt. Ja. Und wenn das die Leute hören, haben die ganz große Augen und sagen, das hat mir noch nie jemand gesagt. Das letzte Woche war einer da, da geht es über ein paar sehr, sehr hohe Summen. Der war vorher durchaus schon bei anderen Rechtsberatern. Aber das ist gar nicht allgemein bekannt.
Ja, das ist nicht weit verbreitet. Ja.
Und viele schreiben es einfach ins Testament.
Ja.
Also, das so wie du sagst, ja. Das hat mir der Mandant angesagt. Also.
Na, aber musst du dir auch vorstellen, natürlich, und du weißt es, man möchte es auch noch einmal unterstreichen, was so eine Enterbungsanordnung im Verlassenschaftsverfahren konkret bedeutet. Jetzt ist der eine Sohn enterbt, was ist der Klassiker, der Repräsentant, nämlich das Enkelkind, das dann eben für den Fall der Wirksamkeit der Enterbung pflichtteilsberechtigt sein würde, ist Generationensprung meistens minderjährig. Das heißt, du hast plötzlich einen potenziell minderjährigen Pflichtteilsberechtigten und die unklare Frage, ob der Enterbte oder der Repräsentant pflichtteilsberechtigt ist. Das heißt, und jetzt verkürze ich sehr,
Es bedarf dann sogar einer Bestellung eines Kollisionskurators.
Ja, aber der dann den Minderjährigen denn natürlich vertritt. In der Bevölkerung ist vielleicht dann die Vorstellung, dass der Papa, der enterbt wurde, natürlich sagt, mein 5-jähriger Bub steht hinter mir, ich bin pflichtteilsberechtigt, und dann wird er belehrt, lieber Papa oder Sohn eben, du kannst für deinen Minderjährigen dann nicht disponieren, eben, es muss ein Kollisionskurator bestellt werden. Und plötzlich kommt es zu einem Streit, wo wiederum alle nur die Augen verdrehen und fragen, warum ist das im Testament angeordnet worden, wenn es eh eigentlich für den Testamentserben keinen
Unterschied macht. Ja.
Und, damit es wirklich eben absurd ist, erwähnen wir es ganz kurz für die Feinspitze, das, was du jetzt für diese Enterbung beschrieben hast, nämlich, wenn es ein Enkelkind gibt, dann führte die wirksame Enterbung, die man dann nach 3 Jahren Gerichtsverfahren festgestellt hätte, dazu, dass es eben nicht der Enterbte bekommt, den Pflichtteil, sondern das Enkelkind, der Repräsentant. Bei der sogenannten Pflichtteilsminderung, wegen fehlendem Naheverhältnis über einen längeren Zeitraum, ist die Frage, ob es das Enkelkind bekäme, nämlich den geminderten, das freie geminderte Quötelchen, oder gar die Geschwister, wenn es welche gibt, sogar umstritten, wie du angedeutet hast. So, das heißt, da haben wir dann 3 Prozesse.
Also kann man ja nur noch sagen. Da streiten der Pflichtteilsgeminderte, der potenzielle Repräsentant und der potenzielle Anwachsungsberechtigte miteinander gegen den Testamentserben.
Immer der gegen den Testamentserben,
dem nichts hat.
Und da eben, und ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für unsere heutige Einheit, immer hineinfühlen und sich vorstellen, dass sie eben der Berater dieses Testaments sind, und irgendwann kriegst du dann den Anruf und die Leute ganz höflich fragen einfach nach, warum wurde das eigentlich hineingeschrieben? Waren die Familienverhältnisse nicht bekannt? Wir werden da in diesen Konflikt gestürzt. Und wäre eine total unangenehme Situation.
Ja, und dann komme ich noch einmal ganz kurz zurück auf das, was du vorhin gesagt hast. Deswegen darf man natürlich einem Wunsch, Herr Notar, Herr Rechtsanwalt, ich möchte eine Pflichtteilsminderung anordnen, erzählen Sie mir nichts, erklären Sie mir nichts, schreiben Sie das so, darf diesem Wunsch so nicht nachgekommen werden. Es bedarf der Beratung und Belehrung, sonst bist du am Schluss, so wie du es jetzt beschrieben hast, als Testamentsrichter, wenn es dann im Verlassenschaftsverfahren so zugeht, wie du es jetzt beschrieben hast, derjenige, der gefragt wird, warum haben Sie das gemacht, wurde mir diktiert, wäre dann eine sehr unangenehme Antwort.
Andreas, welche Freude, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich
mir auf
nächsten Freitag. Ich hoffe, du hast wieder Zeit, und wir werden ein neues Thema im Zusammenhang mit unserem Erbrecht erobern, das wir uns bis dahin noch überlegen werden.
Vielen Dank, Christian. Bis nächsten Freitag. Ich freue mich.